Die KT-Zelltherapie ist eine hochmoderne Therapie, die noch vor wenigen Jahren äußerst selten eingesetzt wurde und da auch nur für quasi hoffnungslose Fälle. Inzwischen hat sich das aber gewandelt. Sie wird immer mehr eingesetzt und immer mehr Betroffene profitieren davon. Wie die KT-Zelltherapie funktioniert und warum sie so hocheffektiv ist, darüber sprechen wir heute mit Herrn Prof. Dr. Illehaus, ärztlicher Direktor vom Klinikum Stuttgart. Lieber Herr Dr. Illehaus, vielen Dank für Ihre Zeit heute. Und meine erste Frage ist, für wen kommt denn die KT-Zelltherapie überhaupt in Frage?
Ja, die KT-Zelltherapie kommt für Patientinnen und Patienten in Frage, die unter fortgeschrittenen Lymphomen leiden, die auf die ersten Therapien nicht angesprochen haben. Aber auch neben den Lymphomen sind mittlerweile das Multiple Myelom, also die fortgeschrittene Plasmazellerkrankung, eine Indikation für KT-Zelltherapien.
Und fortgeschritten, das heißt, die haben schon andere Therapien vorab gemacht.
Genau, noch ist es so, dass die Patienten erst dann für die KT-Zelltherapie qualifizieren, wenn sie andere Therapien bekommen haben und diese Therapien versagen oder die Erkrankung nach der ersten Therapie wieder auftritt.
Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich gehört, dass es sogar auch nicht-onkologische Bereiche gibt, wo die KT-Zelltherapie schon eingesetzt wird oder eingesetzt werden soll.
Ja, das ist ein bisschen Zukunftsmusik, allerdings wird es schon experimentell genutzt. Also bei bestimmten Autoimmunerkrankungen konnte die KT-Zelltherapie schon erfolgreich eingesetzt werden.
Oh, das ist natürlich wirklich sehr spannend. Und für welche Patienten ist sie denn geeignet bzw. nicht geeignet? Gibt es da irgendwie so Altersstrukturen, wo man sagt, da geht es oder geht es nicht mehr?
Ja, die Patienten müssen einen gewissen Allgemeinzustand haben, müssen in ihrer Erkrankungsgeschichte natürlich dort sein, wo die KT-Zellen in Frage kommen. Eine obere Altersgrenze gibt es bei KT-Zellen nicht. Das kommt mehr auf den Fitnesszustand an. Also so ganz grob wie auch eine autologe Transplantation orientiert man sich bei den KT-Zellen mehr an dem biologischen Fitnesszustand der Patienten.
Und jetzt ist es ja eine T-Zell-Therapie. Das heißt, die T-Zellen, die müssen fit sein, ne? Oder es gibt ja auch Krankheiten, wo die T-Zellen selber irgendwie kaputt sind. Und dann geht das natürlich nicht. Oder wie muss ich das verstehen?
Richtig, die T-Zellen müssen fit sein. Die werden fit gemacht, natürlich über die Modifikation, über die wir gleich nochmal sprechen. Aber die der Körper muss sozusagen ausreichend T-Zellen haben, dass man sie sammeln kann und dass man die T-Zellen dann auch für eine genetische Modifikation nutzen kann. Aber die meisten Patienten haben so viel T-Zellen, dass es für eine KT-Zell-Therapie in Frage kommt.
Jetzt haben Sie gesagt, für welche Krankheiten das eingesetzt wird und das ja offensichtlicherweise in erster Linie schon im vergleichsweise fortgeschrittenen Zustand der Krankheit das ist. Wenn man jetzt so eine KT-Zell-Therapie macht, hat man denn eine Chance auf Heilung?
Definitiv. Also die KT-Zelltherapie zielt auf Heilung. Also der Ansatz, das Therapieziel ist die Heilung. Ob die eintritt oder nicht, das weiß man im Vorfeld nicht. Aber auf lange Sicht können KT-Zellen heilen. Die erste KT-Zelltherapie-Patientin Emily Whitehouse ist jetzt 10 Jahre nach der KT-Zelltherapie damals mit einer ganz kritischen Erkrankung immer noch tumorfrei. Sie gilt als geheilt und lebt sehr gut.
Aber das sind wirklich gute Neuigkeiten, ja. Ja, dann kommen wir doch mal wirklich zur Sache, wie funktioniert denn eine KT-Zelltherapie? Also jetzt ist eigentlich meine erste Frage, warum braucht denn unser Immunsystem, ich sage jetzt mal Nachhilfe, um denn die bösen Zellen zu erkennen? Warum, eigentlich würde man doch meinen, das Immunsystem erkennt die bösen Zellen?
Also beim gesunden Menschen erkennt das Immunsystem auch böse Zellen, also wahrscheinlich produzieren wir oder generieren wir in unserem Körper regelmäßig böse Zellen, die aufgrund irgendeines genetischen Schadens böse werden, also sprich eventuell zu Krebszelle werden. Und dann gibt es verschiedene Stufen im Körper, um solche Zellen auch zu vernichten. Und eine davon ist eben die Immunreaktion über die T-Zellen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Melanom in der Sonne liege und die Sonnenstrahlen gewisse Schäden anrichten, es entsteht daraus eine böse Zelle, dann sollte irgendwann zumindest die T-Zelle am Ende diese böse Zelle kaputt machen. So ist es auch bei den Bluterkrankungen, Lymphomen und Leukämien, dass idealerweise die Immunreaktion die Krebsentstehung verhindert. Also insofern muss diesen Zellen in einer gewissen Weise auf die Sprünge geholfen werden, weil die Zellen, wenn der Krebs entstanden ist, offensichtlich den Krebs nicht erkannt haben und nicht ausreichend bekämpfen konnten.
Also Sie sagen jetzt, der gesunde Mensch, beim gesunden Menschen kann das Immunsystem bösartige Zellen erkennen. Aber offensichtlicherweise ist ja mal so, dass dann, wenn jemand eine Leukämie oder Lymphom oder was ich was hat, dann haben die sich ja in einem hohen Maße vermehrt. Das heißt, irgendwie wurden sie nicht erkannt. Gibt es da eine Erklärung dafür, warum das Immunsystem die manchmal erkennt und manchmal nicht?
Es kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann natürlich das Immunsystem die Zellen nicht erkennen, weil das Immunsystem ein Problem hat, im Sinne, dass bestimmte Zusammenspiele in dem Immunsystem versagen und dadurch Krebs entsteht. Dann gibt es Krebsarten, die sich dem Immunsystem unsichtbar zeigen. Das heißt, die fahren gewisse Signale aus, die die Immunzelle lähmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ein Grundbaustein der Immuntherapie, die wir schon seit Jahren als Antikörpertherapie machen. Und das Dritte ist, dass möglicherweise die Zelllast, also der Tumor, der Krebs, ob das eine Leukämie oder ein Lymphom ist, zu aggressiv sind und das Immunsystem überrollt wird, dass es dem gar nicht mehr nachkommt, dass eine Zelle so aggressiv und bösartig ist, dass sie sich zu schnell vermehren und das Immunsystem gar nicht mehr hinterherkommt. Also einmal der Fehler auf Seiten der Immunzelle, das andere der Fehler oder die Eigenschaft, dass die Tumorzelle sich dem Immunsystem gegenüber unsichtbar zeigt oder eben nicht zeigt. Oder eben dieses Überrollen des Immunsystems durch die bösartige Erkrankung.
Mhm. Und damit versuchen wir jetzt sozusagen eben mit dieser CAR-T-Zelltherapie reinzugehen. Und das ist natürlich tatsächlich so das Erste, was ich mich dann gefragt habe, was heißt denn überhaupt CAR-T-Zelltherapie? Und dann, vielleicht können Sie das richtig sagen, ich weiß es gar nicht richtig auszusprechen, Chimeric,
was? Das ist der chimäre Antigenrezeptor-T-Zelle oder die chimäre Antigenrezeptor-T-Zelle. Also das heißt, wir modifizieren ein genetisches System, sprich die T-Zelle, genetisch so, dass sie die Eigenschaften im Grunde mischt.
Also das, sozusagen das Erste ist Chimäre.
Genau.
Und Chimäre ist irgendwie ein Mischwesen, oder was?
Genau, ein Chimäre ist ein Mischwesen, genetische Eigenschaften von zwei Wesen letztendlich auf ein Wesen zusammengeführt,
wenn man so will. Und dann das Zweite wäre ein Antigenrezeptor, oder was hatten Sie gesagt?
Genau, das ist so eine Erkennungsstruktur auf der Oberfläche einer Zelle, die diese T-Zelle, diese normale T-Zelle gar nicht hat. Die wird genetisch so modifiziert, dass diese Erkennungsstruktur auf ihrer Oberfläche erscheint. Also wie ein Wesen mit anderen Ohren oder Ohren an einer Stelle, wo dieses Wesen gar keine Ohren hatte. Also nur, dass das Ohr dann in dem Fall ein Rezeptor ist.
Genau, und die T-Zelle, das ist einfach nochmal für unsere Zuschauer gesagt, das ist halt ein Teil unseres Immunsystems. Ja? Das heißt, unser Immunsystem hat ja ganz, ganz viele Zellen und die T-Zelle ist jetzt eben eine ganz wichtige Zelle in unserem Immunsystem, weil sie eben sonst so effektiv eigentlich ist, gerade im Bekämpfen von
Viren, anderen Erkrankungen. Die T-Zelle, das ist ja fast, das ist ein ganz großes System, steckt da dahinter. Das sind ein hochleistungsfähiges System, was innerhalb von kurzer Zeit ganz viele T-Zellen zum Wachsen bringen kann, zum sich teilen kann, bringen kann, dass unendlich viele dieser T-Zellen dann zum Beispiel gegen eine Viruserkrankung agieren. Mhm. Im besten Fall Viruserkrankung, das kennt jeder, der schon mal eine Erkältung hatte, eine Grippe hatte, auch Covid, der Kampf findet zwischen T-Zellen und Viren oder virusbefallenen Zellen statt. Mhm. Und da steckt ein ganz hochleistungsfähiges System dahinter.
Mhm. Aber eben die T-Zellen sind halt auch involviert beim Beseitigen von den bösartigen Zellen normalerweise, im Normalzustand auch, oder?
Genau, sollten sein.
Also sollten sein.
Sollten sein ist eine ganz wichtige, wichtige Möglichkeit, Krebs zu überstehen und bewältigen. Das ist uns in den letzten Jahren sehr bewusst geworden.
Mhm. Ah ja, schön. Okay, dann haben wir jetzt auch verstanden, warum es dann eben CAR-T-Zelltherapie heißt. Wunderbar. Genau, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen was über diese Zelloberflächenproteine was sagen. Also ich muss offen gestehen, dass kann ich mir so gar nicht so richtig was drunter vorstellen.
Also die Körperzellen haben unterschiedliche Oberflächenrezeptoren, Oberflächenerkennungsstrukturen. Die haben zum Teil, also die meisten haben biologische Funktionen, wahrscheinlich haben alle irgendeine biologische Funktion. Von den meisten können wir es auch ungefähr benennen. Die einen sind für den Elektrolytausgleich zwischen der Zelle innen und außen zuständig, die anderen sind tatsächlich verantwortlich für die Weitervermittlung von Immunsignalen, für Wachstumssignale. Mhm. Also die Zelle, wenn man sie elektronenmikroskopisch aufzeigen würde oder vergrößern würde, dann würde man ganz viele dieser Poren sehen. Also häufig sind es Poren, es ist wie so eine kleine Mondlandschaft mit unterschiedlichen kleinen Antennen, wenn man so will. Es sind, ich vergleiche es immer mit einem Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus mit ganz vielen Satellitenschüsseln drauf. Über jede Familie holt sich das Fernsehsignal über ihre eigene Satellitenschüssel und ein Oberflächenrezeptor sind ähnlich vergleichbar. Es kommt ein Signal oben an und unten im Zellkern geschieht was. Also die Zelle wird beeinflusst über diese Rezeptoren, diese Erkennungssignale auf der Oberfläche der Zellen.
Oh, das ist jetzt ein toller Vergleich. Das finde ich sehr, 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 sehr anschaulich, sehr verständlich. Und dann kommen wir jetzt schon zu dem Kern. Ja? Wie werden denn die T-Zellen jetzt, ich sag mal, umprogrammiert? Wie funktioniert das denn?
Ja, wir haben da den Trick der Natur genommen, im Sinne, dass wir wissen, dass Viren die Funktion von Zellen beeinflussen können. Das heißt, das Virus greift an einer Zelle an und das Virus wird in die Zelle eingebaut. Die genetische Information der Zelle wird durch das Virus modifiziert und dann kann es die Krankheit ausmachen. Wir wissen das von vielen Viruserkrankungen. Und diese Eigenschaft, diesen Boten, sprich das Virus, kann genutzt werden. Die können sehr klar definiert werden. Die genetische Information eines Virus lässt sich umschreiben,
also umformatieren. Der Mensch schreibt die genetische Information.
Also der Wissenschaftler schreibt die genetische Information in ein Virus oder ergänzt die genetische Information eines Virus durch bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel die Zelle soll jetzt einen neuen Rezeptor, zum Beispiel diesen Rezeptor gegen Anti-CD oder gegen CD19 auf seiner Oberfläche haben. Und diese Information kann in ein Virus Partikel reingeschrieben werden und dann wird es die T-Zelle oder die Suspension einer T-Zelle, also es sind viele Millionen T-Zellen, die dann in dieser Kultur sind, und werden dann bestückt mit diesen nochmals viel Millionen Viruspartikeln, und die Viruspartikel gehen dann in die Zellen rein und sagen der Zelle so, liebe Zelle, du musst jetzt auf deiner Oberfläche ein CD19-Antikörper anheften oder...
Okay.
Ähnlich machen wir es bei der Covid-Impfung oder bei verschiedenen anderen genetischen Modifikationen, werden über Viruspartikel die Zellen an ihrer Eigenschaft modifiziert. Und so ist die Eigenschaft der neuen T-Zelle eben diesen neuen Oberflächenrezeptor oder Antikörper zu präsentieren.
Wie ist es denn jetzt also im konkreten Fall eines Patienten? Also jetzt ist es ja immer so, dass die T-Zellen eines konkreten Patienten dann umprogrammiert werden. Wie funktioniert denn das dann?
Die Lymphozyten müssen von einem Patienten erstmal gesammelt werden. Das heißt, der kommt an eine Maschine, das nennt sich Leukapherese, also wenn man so will, eine Ernte der T-Zellen, der Lymphozyten. Das findet über eine Maschine statt, das geht ein paar Stunden, der Patient sitzt bequem in einem Stuhl. Die Maschine zieht das Blut auf der einen Seite ab und gibt es zurück in den Körper. Und während dem Prozess werden diese Lymphozyten abgesammelt. Die können dann werden dann konzentriert, kommen in einen...
Also das heißt, was zurückgeht, ist dann sozusagen das Blut, aber ohne die Lymphozyten?
Das Blut mit weniger Lymphozyten. Es werden wahrscheinlich nicht alle Lymphozyten abgezogen, aber zumindest werden aus diesem Blut Lymphozyten abgesammelt und das restliche Blut geht wieder in den Körper zurück. Okay. Ja. Das ist für den Patienten relativ unspektakulär. Er sitzt wie bei einer Blutspende auf einem Stuhl, ganz bequem, liest bestenfalls Zeitung und bekommt sein eigenes Blut wieder zurück. Diese Zellen, diese T-Zellen oder überhaupt die Lymphozyten werden dann separiert, kommen in einen Beutel, werden dann verarbeitet, erst zu der verarbeitenden Stelle gebracht. Das ist zum Teil auf Übersee. Also früher hat man die Zellen nach Amerika fliegen müssen, um dort zu verarbeiten. Mittlerweile findet das in Europa, Deutschland und immer hoffentlich Wohnort oder Krankenhaus näher statt. Und bei dieser Verarbeitung ist der erste Schritt, dass die T-Zellen modifiziert werden über diese Viruspartikel, also Viruspartikel, die genetische Information innehaben, um die T-Zelle umzuprogrammieren.
Also aber das heißt tatsächlich, also im Gegensatz zur normalen Impfung, wo die Impfung in meinen Körper hineingeht, ist es in dem Fall, die T-Zellen gehen raus und irgendwo in der Petrischale oder was immer auch, werden dann die Viren dazu gegeben.
Genau, die werden dazu pipettiert. Das wird dann zusammengemischt und dann wird es kultiviert. Dann werden die Zellen, die müssen sich natürlich wohlfühlen, die müssen sich teilen. Und während der Teilung haben die dann mit der neuen Information durch die dazugegebenen Viren die Eigenschaft, auf ihrer Oberfläche eben diese Antikörper auszubilden, die dann am Ende diese biologische Aktivität zeigen. Das ist das Prinzip. Das geht einige Zeit, das geht Tage. bis diese Zellen dann auch so angewachsen sind, die Zellen sich so modifiziert haben und dann auf ihrer Oberfläche diese Antikörper haben. Mhm. Der nächste Schritt ist, das dann anzureichern, also zu expandieren, dass diese T-Zellen sich dann vermehren, dass eben ja, der Prozess der Vermehrung unter kontrollierten Bedingungen stattfindet. Und dann werden die wieder konserviert, eingefroren. Also, da gibt es Konservierungsmittel, die die Zellen davor schützen, dass sie eben nicht durch den Einfrierungsprozess kaputt gehen. Landen die in dem flüssigen Stickstoff, also bei tiefsten Temperaturen werden die Zellen konserviert. Es kann über Jahre können die dort auch konserviert bleiben. Mhm. Und sobald der Patient dann vorbereitet ist, da werden wir auch ja noch drüber sprechen, werden diese T-Zellen, diese CAR-T-Zellen aufgetaut und zurückgespritzt.
Dann über einen ganz normalen Infusionsbeutel?
Genau. Also gespritzt oder infundiert. Es kommt so ein bisschen auf das Verfahren an. Entweder zieht man das in einer großen 50-Milliliter-Spritze auf. Das Ganze muss sehr schnell gehen, weil die Zellen in diesem Konservierungsmedium leiden. Das tut denen nicht gut. Also der Auftauprozess sollte am Patientenbett stattfinden. Das heißt, die Patienten warten auf die T-Zellen. Das ist ähnlich wie bei der Stammzelltransplantation. Die T-Zellen werden in ein Wasserbad gelegt, werden aufgewärmt. Sobald sie flüssig sind, wird es aufgezogen und in den Patienten gespritzt. Das geht dann wirklich nur Minuten. Mhm. Also der Akt der Zurückgabe der CAR-T-Zellen.
Spannend. Das heißt, eigentlich eine ganz spektakuläre Therapie, aber ganz unspektakulär in der Verabreichung.
Ja, ja, unspektakulär, ja, im Handling nicht so sehr, weil die Aufregung ist groß. Es muss alles passen. Also die richtigen Personen müssen am Ort sein. Das Handling muss so sein, also diese Durchführung des Abziehens dieser Zellen. Dann muss der Patient, der muss seinen Zugang haben, das muss alles glatt laufen. Da darf auch nichts verschüttet werden oder so, Gottes Willen. Das findet auch nicht statt. Aber Fakt ist, dieser Prozess, der muss sitzen, den müssen wir auch mehrfach üben, bevor wir das dann überhaupt machen dürfen. Also wir müssen zeigen, dass wir das können, dass auch die hygienischen Anforderungen, die Abläufe müssen laufen, die Verkehrswege müssen stimmen, weil viele dieser Präparate kommen auch von auswärts. Also muss alles klar sein. Es muss so ein Check-in der Zellen ins Krankenhaus, dann Transport an den Patienten, dann Auftauen des Präparates und die Rückgabe und dann natürlich gucken, was passiert.
Okay, dankeschön. Jetzt hatten wir ja schon ganz kurz über das CD19, den Oberflächenmarker, gesprochen. Und das ist jetzt, also ich habe das so verstanden, dass das quasi ein Marker auf einer bösen Zelle ist, die jetzt eben von dieser umprogrammierten T-Zelle angegriffen wird, weil sie ihn an diesem Marker erkennt. Mhm. Ist das richtig?
Genau. Also der Rezeptor der CAR-T-Zelle, der auf seiner Oberfläche zeigt diese CAR-T-Zelle diesen Rezeptor gegen CD19 und das ist wie Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also diese Erkennung findet statt, die nähern sich einander und dann docken die aneinander an und dann kommt diese Interaktion zustande.
Und jetzt ist es so, dass nur die bösartigen Zellen haben so einen CD19-Marker oder ist das, was stellt der denn überhaupt dar?
Nee, CD19, das ist so ein Marker oder so ein Oberflächenrezeptor, der im Immunsystem in der B-Zellreihe häufig vertreten ist, in verschiedenen B-Zellen. Über diese Interaktion werden bestimmte Immunmechanismen vermittelt. Es gibt viele gesunde Zellen. Also jeder von uns hat CD19-positive Zellen im Körper, also Zellen, die dieses CD19-Antigen tragen, über die biologische Vorgänge, vor allem Immunreaktionen, gesteuert und angeregt werden.
Aber die werden dann auch angegriffen?
Diese Zellen werden auch angegriffen. Aber auf die können wir temporär verzichten. Also das, natürlich in der Immuntherapie, ob das jetzt die Antikörper gegen CD20 sind, also sobald wir B-Zellen vernichten oder die Erkrankung jetzt nur exemplarisch B-Zellen sind, wird natürlich auch das gesunde Kompartiment angegriffen. Mhm. Aber damit können wir vorübergehend gut leben. Das heißt, die Zellen kommen dann wieder in Gang, wachsen wieder nach, die gesunden Zellen, aber die bösen Zellen dann hoffentlich nicht.
Also das heißt jetzt, also dass man wirklich jetzt irgendeinen Marker hätte, der ausschließlich böse Zellen hat, sowas hat man jetzt noch nicht entdeckt, oder?
Gibt es das schon? Auch? Also ja? es gibt schon Krankheiten. Beim Plasmozytom ist es ähnlich. Da gibt es zwar auch natürliche Varianten, aber wir hoffen zum Beispiel beim Prostatakarzinom, wenn man jetzt in die Zukunft blickt und hofft, dass beim Prostatakarzinom sowas auch zustande kommt. Aber es gibt schon sehr spezifische Oberflächeneigenschaften von Krebszellen. Gibt es. Aber in dem Fall ist es so, das Glück des Körpers ist das, dass wir in der Lymphozytenentwicklung, also der Entwicklung von den Immunzellen, da sind die CD19-Oberflächenantigen die Antigene noch gar nicht auf der Zelle und in der weiteren Entwicklung auf einmal blüht die Zelle auf, hat ihre CD19 und stirbt dann wieder hinten ab oder geht in so einen Gedächtniszustand. Das heißt, das CD19, wenn wir das eradizieren, also löschen aus dem Körper heraus, dann wachsen neue CD19-positive Zellen, die dann dem Immunsystem wieder dienen, wie ursprünglich wachsen wieder nach.
Und man kann aber eben auch die T-Zellen anders programmieren, dass sie irgendwie was anderes suchen als jetzt CD19.
Genau, also beim multiplen Myelom ist ja auch eine Erkrankung, die jetzt gerade mittels CAR-T-Zell-Therapie behandelt werden. Das sind andere Oberflächenstrukturen. Es lässt sich beliebig modifizieren. Wichtig ist natürlich, dass das Oberflächenantigen, was wir ansteuern über den Rezeptor der CAR-T-Zelle, dass das nicht lebenswichtig ist. Also es gibt durchaus Strukturen in unserem Körper, das wäre fatal, wenn die angegriffen würden vom Immunsystem. Über den Weg kann es zum Beispiel schwere Autoimmunphänomene geben. Aber das wird natürlich untersucht, getestet und man muss dies natürlich sicherstellen, bevor man CAR-T-Zellen für ein bestimmtes Krankheitsbild einsetzt.
Ja, jetzt muss man ja wirklich fast sagen, eigentlich klingt es fast ein bisschen unheimlicher, dass ich jetzt meine Zellen umprogrammieren lasse. Wäre dann die gute alte Chemotherapie nicht vielleicht dann doch die bessere Wahl?
Also nein, in dem Fall definitiv nicht, weil CAR-T-Zellen wurden speziell für Situationen entwickelt, in denen die Chemotherapie keinen überzeugenden oder keinen guten Effekt mehr hat. Also die CAR-T-Zellen stellen eine Behandlungsmöglichkeit über die Chemotherapie hinaus dar. Die Chemotherapie hat immer noch einen sehr wichtigen Stellenwert bei der Behandlung von jetzt zum Beispiel Lymphomen, aber wahrscheinlich auch noch lange beim multiplen Myelom, sodass die Chemotherapie auf jeden Fall auch gesetzt ist bei den Erkrankungen. Aber dort, an diesem Zeitpunkt, wann die CAR-T-Zellen eintreten, ist die Chemotherapie schlechter als die CAR-T-Zellen. Das wird ja geprüft, also CAR-T-Zellen. Jede neue Therapie muss sich in großen Studien gegenüber dem Standard stellen und deutlich besser sein, damit sie überhaupt zugelassen wird. Also insofern, die gute alte Chemotherapie ist da, aber sie konkurriert nicht mit den CAR-T-Zellen.
Und wenn ich jetzt mal umgekehrt sage, eigentlich klingt das ja so perfekt, das System, ja, dass ich das umprogrammiere und dann wirklich genau den Oberflächenmarker finde, den ich suche und so weiter und so fort. Wie kann denn das jemals nicht funktionieren?
Ja, also schwierig. Die CAR-T-Zellen müssen sich natürlich dann auch wieder im Patienten wohlfühlen. Also wenn sie zurückgespritzt werden, dann müssen sie natürlich das tun, was sie sollen. Und dieser Weg wird auch manchmal durch patientenspezifische Bedingungen beeinflusst, also die Verfügbarkeit und die Leistungsfähigkeit der CAR-T-Zellen im Körper, wenn es dann zurückgegeben wurde, ist nicht hundertprozentig vorhersehbar. In aller Regel sollte das tun, aber es kann natürlich auch sein, dass diese CAR-T-Zellen nur kurz leben. Manches weiß man noch gar nicht. Bei den einen Patienten leben diese CAR-T-Zellen Wochen und Monate oder möglicherweise gar länger. Das ist gar noch nicht so allumfänglich getestet, aber bei vielen Patienten sieht man, dass die gar nicht lange leben. Das heißt, der Effekt gegen die Erkrankung muss natürlich im Patienten oder der Patientin stattfinden. Und das ist was, da weiß man aus den Erfahrungen heraus, dass es meistens oder allermeistens stattfindet, aber das ist nicht 100% vorhersehbar.
Und wenn ich jetzt das einmal gemacht habe und es hat nicht gut geklappt, kann ich ein zweites Mal auch CAR-T-Zell-Therapie machen? Oder?
Noch nicht. Also momentan ist es eine Einmaltherapie. Entweder wirkt sie und hilft gegen die Erkrankung oder man muss sich dann ein anderes Therapieverfahren überlegen. Wie das in Zukunft sein wird, ob man da eventuell nochmal eine zweite CAR-T-Zell-Therapie nachgeben kann, ob man die Dosis splittet, also auf mehrere Chargen aufteilt und sich noch eine aufhält für ein zweites Mal, das weiß man noch nicht. Also ich weiß es zumindest noch nicht, aber es ist momentan immer nur eine Therapie.
Ein ganz großes Thema bei der CAR-T-Zell-Therapie ist ja auch die Kosten, die ja, sag mal, zwischendurch wirklich horrend waren. Jetzt sind sie immer noch wirklich groß, relevant. Werden die denn bezahlt in Deutschland oder werden die nur für ausgewählte Patienten bezahlt? Wie ist denn das?
Ja, es ist so, wenn die Indikation besteht, also die CAR-T-Zellen gilt, es ist wie ein Medikament. Ein Medikament hat ein gewisses Anwendungsgebiet und wenn der Patient die Erkrankung hat, die auch in das Anwendungsgebiet fällt, dann hat er quasi den Anspruch auf diese Therapie, unabhängig von seinem Versicherungsstatus. Wir müssen aber mit den Krankenkassen sprechen, wir müssen einen Antrag stellen und eine Kostenübernahme haben, weil die sind einfach so teuer, dass die Krankenkassen da genau drauf gucken. Der Preis relativiert sich natürlich ein bisschen, wenn man andere Therapien in der Krebsmedizin anschaut. Ich meine, das ist jetzt, nehmen wir mal einen Betrag von 250.000 Euro. Das ist mit anderen Therapien, zum Beispiel Infusionstherapie, die alle 2 oder 3 Wochen gegeben werden, die auch 10.000 Euro kosten. Mhm. Das sind durchaus Dimensionen, die wir bei den neuen Medikamenten schultern müssen. Und wenn sich das multipliziert über eine jahrelange Therapie, dann kann so eine klassische Immuntherapie Vielfache von einer CAR-T-Zell-Therapie kosten. Aha. Also es ist alles relativ zu sehen. Es klingt so dramatisch, wenn da mehrere hunderttausend Euro bezahlt werden müssen für eine CAR-T-Zell-Therapie. Aber Krebsmedizin ist teuer, wird wahrscheinlich auch teurer werden. Aber im Vergleich zu den anderen Therapien kann man das in Relation sehen. Und dann ist es vielleicht doch nicht mehr so schlimm, wenngleich die Kosten horrend sind und natürlich die Krankenkassen und das Gesundheitssystem das irgendwie schultern muss.
Und wenn ich jetzt als Patient irgendwie von der Krankheit her denke, so, vielleicht bin ich da ein Kandidat für, vielleicht sollte ich das machen. Wie finde ich denn das? Wo kann man denn überhaupt eine CAR-T-Zell-Therapie bekommen?
Gut, das sind ja sehr komplexe Erkrankungen. Also von denen, die momentan Anspruch auf CAR-T-Zellen haben, das sind komplexe Erkrankungen, die idealerweise an größeren Zentren behandelt werden oder zumindest im Anschluss und in einer engen Abstimmung mit größeren Krebszentren laufen, das wird dem Patienten in aller Regel angeboten. Also wenn ein Patient, jetzt so eine Patientin mit einem Lymphom, ein Rezidiv innerhalb von wenigen Monaten nach der ersten Therapie bekommt, dann ist sie jetzt nur als Beispiel zu nennen, Kandidatin oder ein Kandidat für eine CAR-T-Zell-Therapie, dann sollte der behandelte Onkologe die Therapie mit ihr besprechen und sie, wenn sie dafür in Frage kommt, einem Zentrum vorstellen, die CAR-T-Zellen durchführen. Das sind große Zentren, die Erfahrungen in der Stammzelltransplantation haben müssen. Nur dann dürfen die überhaupt CAR-T-Zell-Therapien machen. Da der Onkologe weiß es sicher, welches nächstgelegene Zentrum CAR-T-Zellentherapie macht. Mhm. Und es gibt auch Internetseiten über die Fachgesellschaften, wo man das einsehen kann.
Also die brauchen dann irgendwelche Zertifizierungen, dass sie das überhaupt machen dürfen oder wie schaut das aus?
Genau, das sind sehr strenge Kriterien, nach denen die Zentren ausgewählt werden. Die müssen groß sein, im Sinne, dass sie sehr viele Behandlungspartner haben. Also es sollte im Haus eine Intensivstation, muss auf jeden Fall vorhanden sein. Es muss ein Neurologe vorhanden sein. Es müssen Disziplinen im Haus sein, die eben auch mit den Nebenwirkungen und Komplikationen umgehen können. Die Zentren müssen eine ordentliche Anzahl an Stammzelltransplantationen pro Jahr in den letzten Jahren gemacht haben. Nur dann werden die als CAR-T-Zell-Zentrum ausgewählt. Mhm. Die Firmen, die CAR-T-Zellen ja verantworten, die vertreiben ihr Produkt, liefern das Produkt und wollen natürlich oder müssen sich auch überzeugen davon, dass das Zentrum imstande ist, die CAR-T-Zell-Therapie zu machen. Die kommen und schauen sich genau an, ob wir das können, ob wir die Struktur haben oder ob wir nur sagen, wir hätten sie. Nein, sie schauen sich es genau an. Die wollen wissen, sind die Abläufe sicher? Sind die Standards in der Klinik definiert? Prüfen uns auch. Wir machen dann einen Dry Run, das heißt sozusagen einen Trockenlauf, so tun, als ob wir jetzt die Therapie machen. Also das ist eine ganz aufwendige Geschichte, um dann CAR-T-Zellen überhaupt anbieten und dann am Patienten einsetzen zu dürfen. Dann kommt noch der medizinische Dienst. Das ist die Überaufsicht der Kassen, wenn man so will, die sich genau dieses Zentrum anschaut und schaut, ob die in ihrer Struktur imstande sind, die Therapie zu machen. Da müssen wir sogar unsere Dienstpläne zeigen und sagen, dass die Ärzte und Ärztinnen und Ärzte und die Pflegenden auch die Fortbildungen haben, dass die auch im Dienstplan so eingesetzt sind, dass sie sicherstellen können, dass die Patienten vom kompetenten Personal betreut werden.
Vielen Dank.
Sehr spannend.
Ja, das klingt wirklich danach. Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ja, jetzt haben wir hier damit eine Übersicht bekommen über die Funktionsweise der CAR-T-Zell-Therapie. Bleiben Sie dran, denn jetzt als nächstes wollen wir wirklich über den konkreten Ablauf sprechen, also welche Schritte man als Patient denn da durchläuft, um dann wirklich, dass Sie sich da wirklich gut vorstellen können, wie das alles für Sie konkret funktioniert. Bleiben Sie dran.
Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, Dann verpassen Sie keine weitere Folge.